wenn da dann noch mal so Essig, Zitrone oder irgendwas dazu kommt oder irgendeine andere Form von Frische,
Ja.
die holt das dann quasi von der Ledercouch auch wieder runter, dass man da nicht so komplett drin einsinkt.
Ich glaube auch, dass man bei Bitter wirklich so einmal quasi so alles mitnehmen, also einmal alle anderen Grundgeschmäcker mitnehmen muss.
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der ja vielleicht wirklich diesmal so gesund ist wie noch nie. Glaube ich wirklich. Wir sprechen über Bittersalate, über Bitter Greens. Hallo Jule.
Hi, liebe Anke. Wir sprechen über Bitter. Wie ist dein Verhältnis zu Bitter? Magst du Bitter? Ich weiß es ja schon ein bisschen, aber unsere ZuhörerInnen müssen das erfahren.
Ich mag tatsächlich bitter gerne. Ich trinke super gerne Grapefruit-Limonaden. Zeitlang Katergetränk auch Grapefruit-Schorle.
Ja, verstehe.
Ich liebe Artischocken. Wirklich über alles. Und lass mir auch gerne so in der Wintersaison den ein oder anderen Bittersalat gefallen. Aber es ist eine Geschmacksrichtung, die ich mir erschließen musste. Definitiv. Wie ist es bei dir?
Bitter ist die unbeliebteste Geschmacksrichtung. Wir müssen eine Grundgeschmacksrichtung, Rezeptoren, die wir auf der Zunge haben. Deswegen heißen wir Umami Town. Süß, salzig, sauer, Umami und bitter. Das sind sie. Und bitter ist definitiv die unbeliebteste. Und ich brauchte ähnlich wie du auch erstmal einen Moment. Also ich hatte einfach auch so dieses Kindliche. Wir reden auch gleich drüber, warum wir das als Kind vielleicht noch nicht so gerne mochten. Ich mochte keine Artischocken, ich mochte keinen Spinat, ich mochte natürlich keinen Kaffee. Also alles, was so latent bitter ist, Rosenkohl, nicht so meins. Und ich musste mir das definitiv auch erst mit dem Alter erschließen. Und mittlerweile mag ich das wirklich sehr, sehr gerne. Und ich finde, dass bitter auf jeden Fall eine Geschmacksrichtung ist, die man ganz wunderbar pairen kann. Also ich mag es nicht, wenn bitter hart im Vordergrund steht und dann kommt lange nichts. Das mag ich gar nicht.
Nee, aber wenn du das halt geil
Wenn man es einbindet.
Einbindest, dann entsteht nämlich schon wieder diese Magie.
Ganz genau.
Ich hatte auf jeden Fall ein Bittererlebnis, das ist auch noch gar nicht, das ist vielleicht so, lass es mal 6, 7 Jahre her sein, da habe ich das erste Mal in meinem Leben an einem Negroni genippt.
Uha.
Und Negroni, das ist ja, da kommt Campari rein, da kommt auf jeden Fall, glaube ich, auch Gin rein, da kommen auf jeden Fall sehr viele bittere Sachen rein. Und da dachte ich so, ach du Kacke, das ist ja wirklich bitter in your face und auch wirklich so, dass du denkst, natürlich ist das nur so ein kleines Glas, weil das schmeckt ja wie Hustensaft. Und da habe ich mich, muss ich doch sagen, über die Jahre rangetrunken. Also manchmal bestelle ich den auch in dieser Spagliato-Variante, wo der aufgegossen wird mit Sekt oder irgendwie
mit
so.
Genau.
Da kommt dann ja auch noch eine Orangenschale, kommt ja auch noch da rein. Die ist dann ja auch noch mal bitter. Aber als ich den das erste Mal getrunken habe, dachte ich so, okay, wow.
Ich muss sagen, dass ich finde, das Negroni ist ein super Beispiel dafür. Ich glaube, ich mag Negroni in so 6 bis 8 Jahren. Ich bin noch nicht da. Negroni ist mir zu bitter. Ich mag ein Aperol und
genau,
ich mag auch ein, ich war kürzlich in Berlin im St. Barts und die hatten so ein Hausaperol mit eher so selbstgemachten Bittern, hatte ich das Gefühl, der auch viel weniger süß war. Der war fantastisch. Davon hätte ich mir direkt irgendwie 2 Liter reinstellen können, weil der so lecker war, weil der war halt viel weniger süß, der war nicht pappig, aber der war nicht so bitter wie Negroni. Negroni kann ich noch nicht.
Ich finde das total witzig, dass ja wirklich, man kann ja von einem Aperol-Spritz-Hype schon gar nicht mehr sprechen, das ist ja mittlerweile einfach kompletter Staple, dass da aber dann plötzlich auch mal so ein Getränk, was wirklich eine deutliche Bitternote hat, so mainstreamig geworden ist. Ich meine, Gin Tonic, ja,
Tonic
ist auch irgendwie bitter so, aber je nachdem, welches Tonic man dagegen setzt, dann sind die ja auch dann schon auch sehr sauer. Aber lass uns gerne mal über tolle Paare für bitter sprechen. Also ich finde bitter und sauer wahnsinnig gut.
Ich begegne dem Bitteren auf jeden Fall auch mit ein bisschen süß.
Ja.
Ich brauche ein bisschen süß dabei. Ich begegne dem Bitteren gerne auch mit ein bisschen Säure. Also einfach auch so eine Ausgewogenheit. Ich finde es gut, wenn, wenn Bitter ein Teil von der Gesamtmischung ist. Also man hat, also
und dann
ich
eher bitter wie so eine Spitze auch.
Und, genau. Ich finde Bitter und Zitrusaromen passen wahnsinnig gut, weil einfach die Zitrusfrucht an sich ja schon relativ viel Bitteres, aber eben auch so viel anderes noch mit sich bringt. Ist es eine Grapefruit? Eine Zitrone, das Weiße von einer Zitrone ist durchaus essbar. Es ist aber halt bitter as fuck.
Ja, ich finde das super witzig, dass man sich, also dass man mittlerweile so sehr das Weiße vermeiden soll, dass man denkt, okay, ist das irgendwie nicht essbar? Nee, ist es.
Nee, man kann das essen, durchaus. Und ich finde das total gut. Ich bin ja so ein Riesenfan von so Salzzitronen. Wir haben doch auch mal in der Blutorangenfolge eine Salzblutorange gemacht. Und man kann das Weiße mitessen und es wird auch ganz häufig, dass einfach diese Salzzitrone, die wird in Gänze, mit Schale, mit allem, wird die in dünne Scheiben geschnitten.
Voll.
Und dann so ganz klein gehackt. Und das finde ich total super, aber es hat auf jeden Fall, also nicht aber, sondern unter anderem, weil es halt in diesem ganzen Aromen-Geschmäcker-Feuerwerk, was da abgeballert wird, ist bitter ein Teil davon. Und ich finde den richtig, richtig gut. Ja, von daher, das also ich finde bitter kann man so gut einbinden in so ein Gesamtwerk. Ich finde, bitter funktioniert wahnsinnig gut, auch mit sowas richtig Deftigem, Geschmorten, was mit so Umami und Süß und Salz um die Ecke kommt, funktioniert auch super.
Da, finde ich, muss man aber auch wirklich aufpassen, dass irgendwo eine Säure da drin ist, finde ich. Weil ich finde, wenn du schon süß und deftig und geschmort und dann auch noch bitter hast, dann wird es auch schnell wie so eine Ledercouch.
Ja,
und wenn da dann nochmal so Essig, Zitrone oder irgendwas dazukommt oder irgendeine andere Form von Frische, die holt das dann quasi von der Ledercouch auch wieder runter, dass man da nicht so komplett drin einsinkt.
Ich glaube auch, dass man bei Bitter wirklich so einmal quasi so alles mitnehmen, also einmal alle anderen Grundgeschmäcker mitnehmen muss. Vielleicht können wir einmal ganz kurz erklären, warum wir uns in Bitter mehr so rein essen müssen.
Sehr gerne.
Wir haben mit Sicherheit schon diverse Male drüber gesprochen, über die Grundgeschmacksrichtungen und dass die einfach deshalb Grundgeschmacksrichtungen sind, weil wir dafür Geschmacksrezeptoren auf unserer Zunge haben. Das ist so der Unterschied zwischen, was ist eine Grundgeschmacksrichtung und was ist ein Aroma. Also, dass wir zum Beispiel den Duft, das Aroma von einer Zitrone, das nehmen wir über alles Mögliche, unter anderem auch über die Nase auf. Aber es gibt halt Grundgeschmacksrichtungen, es gibt Geschmacksknospen, die haben wir auf der Zunge, im Mundraum. Und da nehmen wir unter anderem bitter auf. Und diese Grundgeschmacksrichtungen sind alle mit einer Information verknüpft. Und haben wir schon gesagt, süß ist, hier kommen Kohlenhydrate, salzig, hier kommen Elektrolyte. Und bitter ist unglücklicherweise mit der Information verknüpft.
Hier kommt
Gefahr,
Gift.
Gefahr, bitte spuck mich aus. Das ist tatsächlich in unserem Urhirn noch drin. Bitter ist, das sind fiese, olle Blätter, die super giftig sind. Bitte werd das Zeug wieder los.
Und das ist schade, weil natürlich mittlerweile, also zum Beispiel verdorbene Lebensmittel sind ja auch unter Umständen bitter. Das ist natürlich schade, weil es auch richtig viele bittere Sachen gibt, die eben nicht giftig, die genießbar sind und so. Und deswegen mögen Kinder natürlich auch nicht so gerne bitter, weil die noch nicht so sehr sich auf eine rationale Art, sage ich mal, mit diesem Gefühl auseinandersetzen und einfach auch noch nicht so viel Esserfahrung haben. Und es ist natürlich schon was, wo man sich dann auch durchaus ran essen muss. Also, ne, ich glaube, viele Leute kennen, dass du probierst das erste Mal Kaffee oder du trinkst, du nimmst das erste Mal an einem Bier und denkst dir so, Entschuldigung, aber wie können Erwachsene denn sowas trinken?
So mal geht's eigentlich noch. Ja.
Und
auch so dieses Gesicht, was dazugehört, so dieses, was ist das denn? Leute, warum schmeckt das so?
Ich finde das aber ganz interessant. Du hast ja gerade die 5 Grundgeschmacksrichtungen auch erwähnt und dass bei allen diesen Geschmacksrichtungen, wenn ich nur daran denke, schießt mir der Speichel ein.
Ja, das ist hilarious,
das
oder?
Ist einfach so witzig, wie, also ich habe das Gefühl, ich bin schon wieder so am, hier, ne?
Es läuft schon wieder.
Es läuft schon wieder alles.
Auf jeden Fall. Was ich von Mutter Natur so ein kleines bisschen gemein finde, ist, also der Bitterstoff wird eben als Warnsignal eingesetzt. Tatsächlich gibt es diverse Gemüsesorten, die den Bitterstoff drin haben, gegen Fressfeinde, weil das den Fressfeinden halt auch nicht schmeckt. Also zack, raus damit, wird ausgespuckt. Und das Gemeine, finde ich, ist, dass Bitter ja nach wie vor sowohl etwas, also Bitter ist nach wie vor auch ein Signal für, das ist wirklich giftig. Also bitte isst das nicht. Also gerade bei so Wildkräutern und so weiter, immer ein bisschen aufpassen.
Ja, voll.
Und auch, du hast gerade schon verdorbene Lebensmittel angesprochen. Also bitter ist nach wie vor auch ein Signal für, machen wir vielleicht nicht. Bitter ist aber unglücklicherweise auch ein Signal für, ich bin wahnsinnig gesund.
Und
das finde ich richtig mies.
Und ich rege deine Verdauung richtig gut an.
Und genau, ich unterstütze dich da, ich helfe dir dabei. Du hast dir gerade ein Dreigang-Weihnachtsmenü reingestellt und möchtest eigentlich nur noch liegen und sogar die weiteste Jogginghose mit dem Gummibund, sogar die zwickt gerade ein bisschen und dann kommt halt Bitter um die Ecke und kann dir super helfen. Schmeckt aber leider so, dass du dich erstmal ein bisschen dran gewöhnen musst. Finde ich nicht nett. Finde ich richtig unnett, muss ich sagen.
Und wir haben diese Folge ja den Bittersalaten gewidmet, ne? Wo wir sprechen von Radicchio, wo wir von Chicorée sprechen, vom Endiviensalat, vom Fraisé-Salat, also eigentlich von den Salaten, die auch im Winter dann eben für uns da sind, weil die mitunter auch sehr frostbeständig sind, da müssen wir gleich drüber sprechen. Und tatsächlich ist es so, dass alle diese Salate von einer Pflanze abstammen. Und das ist
unglaublich.
Die gemeine Wegwarte.
Die gemeine Wegwarte. Lieb ich doch schon wieder.
Die wird auch Zikorie genannt.
Ja.
Und die hat eben so eine bittere Wurzel, wo aber eben dann, also die sieht eigentlich aus wie eine Karotte oder so. Löwenzahn hat ja zum Beispiel auch so eine richtige, so eine Pfeilwurzel wird das ja auch genannt. Und da können eben oben unterschiedlichste Dinge draus wachsen, die wirklich teilweise so absurd hübsch auch aussehen. Also wenn wir uns mal den Radicchio oder die Familie der Radicchien, Radicchii, Radicchios angucken, das ist für mich wirklich ein Model.
Es ist
diese Radicchio-Familie ist so eine schöne, die hat so einen schönen Genpool. Das finde ich lächerlich.
Ich muss sagen, ich finde diese ganze Radicchio-Familie, ich finde die so hübsch. Das ist immer so ein, wenn dir beim Foodstyling nichts mehr einfällt und du denkst, okay, wie machen wir das denn jetzt ein bisschen, leg immer irgendwie einen halbierten Radicchio dran und es funktioniert, weil die einfach wahnsinnig schön sind.
Der Radicchio, den, glaube ich, viele Leute kennen, ist dieser, ich würde sagen, der hat so eine Orangengröße, manchmal ein bisschen größer.
Ja, so irgendwo zwischen Orange und Pomelo. Sowas.
Ja.
So die Richtung. Mhm.
Dunkelrot gefärbt, also wirklich hat so eine Rotweinfarbe, sehr auffällige weiße Blattadern.
Ja.
So, das ist, glaube ich, der, den die meisten, den es auch oft auch mal im Supermarkt gibt.
Ja,
oder der auf jeden
schon.
Fall auf dem Marktstand auch rumliegt.
Der liegt auf jeden Fall im Supermarkt. Und dieses ungemein schöne Gewächs, was ja schon ein absolutes Träumchen ist. Also
alleine schon der Kontrast, der da so drin steht.
Dieses Dunkelrot oder dieses Lila, Purpur, Weiß, also oh, super schön. Ich liebe aber auch halbierten Rotkohl, finde ich auch, könnte ich mir als Poster an die Wand hängen, so schön finde ich das. Jedenfalls dieser wunderhübsche Radicchio hat allen Ernstes auch noch Geschwister, die genauso schön sind und halt auch noch Locken haben. Der Treviso oder Trevisano heißt
ja.
Der hat auch diese herrliche, wunderhübsche Färbung. Manchmal ist da noch ein kleines bisschen Gelb noch mit dran, was halt auch unfassbar hübsch einfach ist von der Färbung. Und dann läuft der so ein bisschen spitzer zu. Der ist eher nicht rund, sondern eher so oval, ein bisschen länglich.
Der ist, also es gibt den wie so ein Chicorée geformt, ohne die Tentakel.
Ja.
Und dann gibt es auch noch den du beschrieben hast, den Trevisano.
Und der hat halt oben allen Ernstes noch so ein Löckchen dran.
Das ist halt wirklich,
völlig
der ist
lächerlich.
Auch nicht so fest wie der andere Radicchio. Und das hat halt alles wahnsinnig tolle italienische Namen, ne? Also das ist halt wirklich, in Italien haben die Dinger rauf und runter gezüchtet.
Ja.
Bei uns in Deutschland gibt es halt Radicchio. Und jetzt kommen langsam die anderen. Es gibt auch so wahnsinnig tolle Grüne, die fast schon so salatkopfartig sind, wo dann so Sprenkelchen mit drauf sind.
Oh,
die
oh,
kommen
ja.
aus,
ja.
es gibt
ja.
da auch so natürlich geschützte Herkunftsbezeichnungen aus irgendeiner italienischen Region mit V, die nicht Verona ist. Fällt dir was ein?
Venedig,
doch, Venedig
ja,
ist
genau.
das. Da ist auf jeden Fall Radicchio Highlife angesagt.
Man muss sagen, dass die Italiener haben es mal wieder, die haben es mal wieder raus. So ein kleines bisschen. Weil, also, mir passiert es ja regelmäßig, wenn ich zum Beispiel 3 Wochen in Italien bin, ich habe gewisse körperliche Beeinträchtigungen, weil ich mich einfach so fühle, als wäre ich ein riesiger Zeppelin, der sich einfach 3 Wochen nur
mit Kohlenhydraten gefüllter Zeppelin.
Der sich 3 Wochen lang nur von Weißmehl und Zucker ernährt. Mhm. Und ab und zu kommt dann vielleicht mal eine verkochte Tomate und relativ viel Fleisch dazu. Aber sowas wie
und ein Parmesan obendrauf.
Vollkommen richtig, aber mal sowas wie so ein Ballaststoff, any fibers oder so, it's not happening. Naja, und dennoch muss ich das hauptsächlich mir selber vorwerfen, weil also das Material wäre da. Und ich glaube, dass es in der italienischen Esskultur einfach auch, ja, wenn man nicht gerade Tourist ist, viel natürlicher eingeflochten wird. Und eben gerade so dieses Stichwort bitter findet in Italien eben auch in Anbetracht, weil die halt genau wissen, was sie für eine geile Küche haben und wie sehr man sich damit vollstopfen kann, findet das Wort bitter immer sehr stark im Zusammenhang mit Verdauung statt. Also einfach dieser Espresso oder halt eben dieser wunderbare Bittersalat, diese wunderbaren, ja, ich wollte sagen Bittergemüse, aber es sind eigentlich Bittersalate, werden ganz, ganz häufig entweder in einer gedünsteten oder in einer gebratenen Form zum Secondo dazugereicht. Und das ist ja immer so diese große Frage,
Secondo
wie schaffen die das?
Secondo ist der Pastagang, ne?
Nee, das Primo, also
Primo ist Vorspeise, Secondo.
Du hast Antipasti-Vorspeise, dann kommt Primo, ist meistens ein Pastagang, dann kommt Secondo, das ist der eigentliche Hauptgang, was eigentlich Fisch, Fleisch, in der Regel ohne eine Sättigungsbeilage und dafür mit einem Bittergemüse, mit einem Bittersalat ist. Und das ist halt einfach mega schlau, weil Bitter eben dir dabei hilft, wirklich Fettstoffwechsel, Verbrennung, Verdauung anzukurbeln, fördert die Durchblutung des Darms. Also dass da wirklich Dinge passieren, die dir eben helfen, dass du dich nicht so fühlst, als hättest du gerade 3 Wochen Weißmehl und Zucker in dich reingestopft.
Du hast ja gerade schon gesagt, Gemüse will man sagen, weil wirklich diese Bittersalate, die sind robust. Die kannst du mal ein bisschen anschmoren. Bei diesem Trevisano muss man, der ist wirklich ein bisschen zarter. Der ist auch, den muss man nicht 5-6 Minuten schmoren. Der ist relativ schnell durch. Das ist aber natürlich mega geil, weil du kannst ihn auch einfach mal hart anbraten. Dann löschst du den mit einem Balsamico ab. Dann hast du Säure und Süße direkt gleichzeitig. Dann schmeißt du da noch ein Sträußchen Thymian daneben, hast du eine richtig geile Beilage.
Fertig ist die Laube, ganz genau.
Und das ist natürlich auch total schön, dass man die eben kalt genießen kann. Man kann die auch mal, finde ich, in einen Salat mit reinschmeißen. Ne?
Finde ich nämlich auch, genau.
Die Mischung.
Einfach
wenn
unter
du
so einen Blattsalat
viele Kräuter
drunter,
hast, voll.
Weil, also es ist nicht nur was Hübsches fürs Auge, sondern ist auch tatsächlich einfach dadurch, dass sie eine gewisse Bitterkeit mit sich bringen, pimpen sie halt auch irgendwie so einen Blattsalat auf. Also
die bringen halt eine Kante damit rein.
Genau das. Und sie haben meistens ja auch so ein bisschen robusteren Strunk, so
knacken
ganz leicht, sodass sie
genau.
halt dadurch auch noch so einen kleinen frische Crunch mitbringen. Ja, aber eben dieses entweder gedünstet oder gebraten, bisschen karamellisiert, das dauert wirklich nicht lange. Das ist, oh Gott, jetzt kommt das Schlimmste, was man in der Küche sagen kann. Küss die Pfanne, tschüss die Pfanne.
Oh, das kenne ich noch nicht.
Mir wird ganz
also
elend,
einfach schon wieder hier sein, schon wieder weg sein, so wie bei Herr Lehmann.
Ja, genau, ja, exakt das. Einmal nur ganz kurz, unter 2 Minuten, raus damit. Oh Gott, ich habe es gerade echt gesagt. Ja, aber es ist so ein Ding.
Und hey, Radicchio muss man auch mal sagen, dieser OG Radicchio kann man auch saugut lagern. Ne? Du kannst
ja.
den kaufen, du kannst den 4 Wochen in den Kühlschrank legen, da passiert nichts mit. Der ist frostbeständig, deswegen begleitet der uns halt auch über den Winter. Deswegen denken wir dann vielleicht auch, ähnlich wie beim Kürbis im Januar, Februar, so muss das denn jetzt sein? Ja, das ist halt geil, weil das hat übersteht halt Frost bis -5 Grad, ohne dass das komplett vor die Hunde geht.
Und
da
gibt auch
können wir
mal
auch
wieder,
mal dankbar sein.
Total, und es gibt halt auch mal wieder irgendwie so dieses, ich weiß nicht, ob es ein Sprichwort ist, aber so diese Regel von wegen, dass das erst nach dem ersten Frost richtig gut gibt. Diese Regel gibt es ja auch irgendwie bei diversen Kohlsorten.
Und ja, dass Regel dann irgendwie der Zucker, nee, dass die Stärke in Zucker umgewandelt wird und die deswegen bekömmlicher werden. Ne?
Genau, und diese Regel gibt es halt unter anderem auch für regionale Bittersalate. Und das ist bei uns in Nordrhein-Westfalen, wo wir gerade sitzen, ist es eindeutig die Endivie.
Mhm.
Ich habe aber auch schon diverse Endivien vor dem ersten Frost eindeutig im Supermarkt gesehen und auch bereits gekauft. Man muss nicht zwangsläufig auf den ersten Frost warten.
Nee, und man muss ja auch mal sagen, dass die Bittersalate, die wir heute essen, deutlich weniger bitter sind als früher. Also vielleicht ist das auch eine Regel, die früher galt, wo wirklich noch mehr Bittersalat, wo wirklich noch mehr Bitterstoffe in den Salaten drin waren, aber die halt rausgezüchtet worden sind. Also 100%. So eine Endivie vor 10 Jahren ist eine andere Endivie als die, die es jetzt gibt.
Ganz, ganz bestimmt. Ich habe, wie gesagt, vor 2 oder 3 Wochen mir eine Endivie geholt und hatte halt wirklich noch so im Hinterkopf, ich hatte die lange nicht mehr zubereitet und ich hatte die so im Hinterkopf, probier gleich mal ein Stück, ob du die vielleicht wässern musst, ob die vielleicht einfach so bitter ist, dass es eins zu viel ist, dass es zu vordergründig im Gericht wird. Und ich habe die probiert und dachte, Moment, Freunde, habe ich mich vergriffen? Ist das vielleicht einfach irgendein grüner Blattsalat, den ich vorher nicht gesehen habe? Und es war so wenig bitter, dass ich war sogar einen Ticken enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, und jetzt, wir probieren heute eine, keine Sorge, wir probieren heute mal einen kleinen Bittersalat und gucken mal. Ich finde, bei einem Radicchio ist es mir noch nicht passiert, dass ich reingebissen habe und dachte, wo bleibt denn das Bittere?
Nee, das auf jeden Fall.
Das ist da. Und aber in dem Zusammenhang können wir noch, weil wir sprechen über Bittersalate, aber eben auch über Bitterstoffe. Über die haben wir schon ein paar Mal gesprochen, die sind wasserlöslich und wir kennen das von der Aubergine, dass wir dann einfach Dinge wässern können. Im Falle von einem Bittersalat, sowas wie einer Endivie, wenn ihr wirklich mal eine zu Hause habt, wo ihr sagt, das ist viel zu krass oder das, weiß ich nicht, meine Kinder würden das so nicht essen oder sowas, dann kann man das ruhig auch mal 10 Minuten in Wasser legen. Ich würde jetzt bei einem Salat es nicht eine halbe Stunde machen, weil der ansonsten einfach seine ganze schöne Konsistenz dran gibt, aber mal so 10 Minuten.
Wenn
der
ein bisschen traurig ist, wird der natürlich auch wieder ein bisschen besser, wenn man in den Eiswasser legt.
Genau, wenn es Eiswasser ist, auf jeden Fall, dann wird er nochmal so, hallo Hyaluronmaske, ich bin da, ich bin wach, I'm pumped. Genau, und deswegen, man kann Bitterstoffe auch, wenn man sie rausschwemmen möchte, wovon wir ja in dieser Folge abraten, weil bitter so geil ist. Man kann sie im Zweifel auch ein bisschen rausschwemmen und dann halt einfach mal so einen Salat 10 Minütchen in Eiswasser legen und gucken, was passiert.
Ich finde das total witzig, dass die Artischocke immer auch so eines der Bittergemüse ist. Und auf jeden Fall sind natürlich frische Artischocken noch mal was anderes als diese Artischockenherzen in der Dose oder im Glas oder sowas. Ich finde die irgendwie nicht so crazy bitter.
Nee, ich auch nicht, gar nicht. Denke ich auch nicht dran, obwohl es immer heißt, es gibt ja auch eben diesen berühmten italienischen Bitterlikör, der aus Artischocken gemacht wird. Genau, der.
Gerade auch ein bisschen trendy.
Aber irgendwie, nee, ich finde die Artischocke auch nicht so wahnsinnig bitter. Ich weiß nicht, ob es da auch rausgezüchtet wurde.
Es gibt auf jeden Fall aber auch so Artischockentabletten, die man so gegen Fettleber nehmen soll und sowas. Vielleicht sind die auch einfach nicht so vorschmeckbar, diese Bitterstoffe oder irgendwie sowas.
Weil dass die Artischocke, also es ist auf, ich glaube nicht, dass es ein Mythos ist, dass die Artischocke irgendwie wahnsinnig gut für Leber, Galle und so weiter. Also eigentlich alles das, was man so den Bitterstoffen zuordnet.
Was man zur Verdauung dann eben auch braucht.
Genau, und eben aber auch so Stichwort Insulinspiegel, dass Bitterstoffe und eben halt die Artischocke und ihre Kapseln und so weiter, dass die dafür sorgen, dass der Insulinspiegel nicht so hart runterrauscht, wenn wir uns was Zuckriges, Gehaltvolles reinstellen, geht unser Insulinspiegel nach oben und wenn der eben hart nach unten rauscht, haben wir sofort diese Heißhungerattacken.
Die Bauchspeicheldrüse ist dann auch so sehr am Start.
Genau das. Und die Bitterstoffe sorgen dafür, dass diese Kurve so ein bisschen gemildert wird. Also dass dieser Verlauf einfach so ein bisschen, der wird so ein bisschen abgeschwächt.
Da werden so die Edges rausgenommen.
Genau das. Dass wir halt nicht sofort wieder da sitzen und uns das nächste Stück Torte reinziehen wollen.
Erst das Zuckerhigh und dann der Zuckercrush quasi, ne?
Erst so, wir denken dann so vorsichtig drüber nach, ach du, wollen wir nicht vielleicht so in 40 Minuten noch mal ein bisschen was essen? So, und das wird ja auch alles der Artischocke zugeordnet, obwohl ich die Artischocke gar nicht so wahnsinnig bitter finde. Ich finde Oliven oder Kapern viel bitterer als eine Artischocke.
Vielleicht habe ich mir das aber auch mittlerweile so rauszementiert, dass für mich wirklich ein Radicchio und eine Grapefruit, da würde ich sagen, da merke ich auf jeden Fall.
Volles Wort, ja.
Okay, hier sind die Bitterstoffe am Start. Und ich bin ganz gespannt, Jule, wo auf der Bitterskala die Endivie liegt, die wir zubereiten werden auf eine sehr niederrheinische Art. Da freue ich mich richtig doll drauf.
Yes.
Es ist auf jeden Fall eine stattliche Endivie, Jule.
Es ist eine stattliche Endivie und ich habe im Gefühl, dass ich die nächsten 4 Tage Endivie essen werde.
Also du wirst sehr gesund leben.
Oh Gott, ja.
Ich finde aber, schon wenn man an der riecht, man riecht, da ist auf jeden Fall mehr als Salat.
Ja. Und ich finde, sie ist ein prächtiges Gewächs.
Und wir können auch mal, wie macht man denn einen guten Taste-Test bei der Endivie?
Ich würde unten den Strunk probieren. Hier so, das da.
Ja.
Bisschen.
Es ist ein bisschen da.
Es ist ein bisschen mehr als die von vor 2 Wochen.
Mhm. Na doch, wenn man sie auch ein bisschen länger verkaut, da entwickelt sich was.
So, und wir machen heute eben nicht, also man kann die einfach wirklich verarbeiten wie ein Salat. Dass man die zum Beispiel in dünne Streifchen, so julienartig wirklich dünn schneidet. Ist ein absoluter Klassiker. Und dann gehört zur Endivie sehr, sehr gerne so ein Kartoffelspeckdressing.
Oh, wieso zu einem Speck? Feldsalat auch gerne.
Genau, oder? Das. So dass man diese Endivie halt auf, einfach weil das auch so ein Winterding ist, dass man der so ein bisschen Wucht, eine gewisse Cremigkeit entgegenbringt und dann wird total gerne mit so Kartoffelspeck gearbeitet. Oder aber man geht in so eine Rahm-Sahnedressing-Richtung mit einem Apfel drin. Ah, ist auch ein Klassiker, so dass du der Endivie schon immer...
Ich habe nämlich auch eine Orange gesehen, oder?
Genau, so. Dass du der Endivie schon irgendwie eine fruchtige Süße, aber eben auch immer so ein bisschen, immer irgendwie so ein bisschen Fett auch entgegenbringst. Und wir machen heute was ich extrem geil finde, vor allem, dass wir zwei das zusammen machen, weil wir sind ja
Niederrheiner Mädchen.
Wir sind Niederrheiner Mädchen und wir sind untereinander Mädchen.
Untereinander, was müssen wir gleich beim Essen erklären, genau.
Mhm.
Aber die schnelle Story von untereinander ist, machst ein Kartoffelpüree, machst du Zutat X drunter.
Heißt sofort X untereinander.
Ja.
Möhren untereinander. Bohnen untereinander. Und heute eben, wir machen Endivie untereinander. Anke, ich habe Kartoffeln gekocht.
Ich konnte dir einen geilen Kartoffeltrick zeigen.
Ja, ich musste gerade überlegen, wo sind die denn?
Wir können jetzt mal zusammen in dein Schlafzimmer gehen.
Ich bin so gespannt.
Die Kartoffeln stehen da jetzt wirklich seit 25 Minuten unter deiner Bettdecke.
Und nein, es ist muckelig warm.
Du könntest dich jetzt dieses Bett reinlegen. Das Bett ist warm und die Kartoffeln sind noch heiß. Das hat mir meine Oma beigebracht.
Ich finde es unglaublich. Ich könnte mich jetzt so schön muckelig in mein warmes Bett legen.
Man muss wirklich ein Brett drunter setzen, damit man sich nicht die Matratze...
Ha, der Deckel ist noch heiß. Boah, die sind sowas von heiß, die haben gar nichts verloren. Unfassbar.
Ja, und die haben aber auch, die garen dann auch nicht noch so übertrieben nach.
Das ist das Beste, was ich hier erlebt habe. Ja. Fantastisch. Anke, es ist glühend heiß da drin. Wirklich unglaublich. Ich musste gerade mir einen Lappen schnappen, um den Deckel anzufassen. Ich fasse es ja. Ey, Oma hat's wieder drauf, ne?
Mhm.
Unsere wunderschönen Kartoffeln hier, das sind mehlig kochende Kartoffeln, weil wir wollen ja so eine Art Püree, Stampf, was auch immer herstellen. Untereinander eben. Und wir können uns auch jetzt an dieser Stelle überlegen, soll das eher grob gestampft sein oder hätten Sie gerne ein feines Püree, weil du ja so gerne presst.
Ja, aber ich muss sagen, so gerne ich presse, ne?
Untereinander
Stampf. Untereinander ist für mich mit Stücken.
Ja, ist so.
Da greife ich hier zum...
Vollkommen richtig. Ich gebe dir auch direkt mal ein Schlückchen Milch.
Und ein Stich Butter, oder?
Ein Schlückchen Milch und ein Stich Butter. Ich gebe dir ein bisschen Salz und Muskatnuss. Und das, was jetzt hier noch passiert, damit es ein untereinander wird, ist, wir könnten entweder die Endivie einfach so klein schneiden und da drunter ziehen. Und dann gart die Endivie quasi so ein bisschen in diesem Kartoffelpüree mit drin. Und man hat halt einfach so diesen Unterschied zwischen... Was Knuspriges, das cremige, heiße, weiche Kartoffelpüree und so weiter. Ich habe noch eine Zwiebel und ich habe noch ein bisschen Speck, beziehungsweise eine Schale. Und ich dachte mir, ich brate uns das jetzt hier einfach mal eine Runde an und mache das da noch mit rein.
So, ich setze den Kartoffelstampfer an.
Anke, was sagst du zum Stampf? Stampft ist schon ordentlich.
Es stampft super. Ich würde den tatsächlich jetzt erstmal so lassen und gar nicht so... Ich glaube, wenn ich den so essen würde, würde ich noch mal ein bisschen Milch nachgeben. Aber weil ja irgendwie durchaus auch noch mal die ein oder andere Flüssigkeit und Fett dazu kommt.
Wenn wir hier ein bisschen Speck reinmachen, was wir ja gerade tun, dann immer mit dem Salz ein Ticken vorher aufpassen, ist ja klar. Ich finde, das hier ist zum Beispiel etwas, wo man durchaus, wenn man das möchte, weil ich finde, zu Endivie passt einfach so dieses leicht rauchige. Hier könnte man, wenn man möchte, einen kleinen geräucherten Tofu klein würfeln und mit Zwiebelchen anbraten und unter die Endivie rühren.
Oder meinetwegen auch ein bisschen geräuchertes Paprikapulver.
Oder sowas. Aber wirklich so ein bisschen, weil die Endivie kann so ein bisschen Rauch, aber dann finde ich auch mit Fett zusammen, kann die Endivie echt gut verkraften.
Wie hättest du denn gerne die Endivie?
Ich würde sagen so 4 bis 5 Blätter und dann in so Julien geschnitten. Meine liebste Anke, wenn du möchtest, können wir uns auch ein Spiegelei dazu machen.
Ja, für die kleine Proteinladung.
Oder? Kleine Proteinquelle. So, ich brate hier einfach ein bisschen Speck. Also, ne, ich hatte noch Guanciale. Ist jetzt kein Rauch dran, weiß ich auch, aber es geht halt um diese Umami-Fertigkeit. Zwiebelchen dazu. Und dann machen wir uns noch ein Spiegelei. Meine liebe Anke, ich komme jetzt hier noch mit dem Speck-Zwiebelchen um die Ecke. Allen Ernstes wird bei Bitterstoffen, ich finde es völlig absurd, wie der Körper manchmal funktioniert. Bitterstoffe sorgen dafür, dass im Darm ein Hormon ausgeschüttet wird, was im Gehirn sagt, du bist übrigens satt.
Ah, deswegen, es gibt doch auch diese Tropfen tatsächlich, die so von der Diätindustrie kommen.
Exakt die, ja.
Die du dir quasi auf die Zunge träufeln sollst, ja, vor dem Essen, damit du nicht so viel isst.
Ja, aber die Endivie macht das ja schon, ohne dass wir die bösartige Diätindustrie unterstützen. Die Endivie macht es einfach, weil sie es kann. Wenn du möchtest, kannst du schon mal plating.
Wir gehen rein, Jule.
Direkt mit Eigelbbissen.
Ich habe mich erstmal für nur untereinander entschieden. Das löst bei mir instant Komfortgefühle aus.
Ist so. Ich liebe Möhren untereinander mit einer Frikadelle. Ich liebe Möhren untereinander nur mit Senf. Da brauche ich noch nicht mal eine Friko. Deswegen ist so dieses zerstampfte Kartoffeln mit der Zutat X, das ist muckelig. Das macht mir gute Gefühle.
Mhm.
Das wärmt von innen und von außen. Und jetzt hier mit der geilen Endivie und dem Spiegelei. Ich finde es richtig gut. Ich liebe es einfach nur. Bisschen Speck dabei. Ich mag es auch, dass die Endivie so ein bisschen so dieses Spiel kalt, warm, knusprig, weich, so ein bisschen auslöst. Ich finde es einfach ein richtig gutes Mittagessen und es geht mega schnell.
Geht ultra schnell.
Kostet nicht viel.
Und wir haben die Endivie ja eben so probiert. Da war sie so ein bisschen bitter. Jetzt finde ich es eigentlich fast nicht mehr merkbar. Also es könnte für mich sogar noch ein bisschen bitterer sein. Auf der Habenseite muss man natürlich sagen, wenn man bisher sagt, ist noch nicht ganz so mein Fall, kann man sich damit sehr gut rantasten, weil da natürlich viel drin ist, was du in den Bitterstoffen, also was die Bitterstoffe so ein bisschen maskiert, um es mal so zu sagen. Und dieses Untereinander ist halt so witzig, weil das ist halt wirklich niederrheinisch, dieses am Niederrhein weißt du sofort, was untereinander heißt. Und untereinander heißt ja im Prinzip vermischt. Und da ist immer eine Kartoffel im Spiel. Und dann kannst du, glaube ich, alles unter. Aber also so ein Klassiker ist tatsächlich Möhren untereinander.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt was Niederländisches, das heißt Stamppot. Das ist, glaube ich, das Niederländische untereinander.
Und ich frage mich gerade, ist bei Stamppot nicht, ist da nicht regelmäßig eine Endivie drin?
Das kann auf jeden Fall gut sein.
Ja, jedenfalls, ich finde untereinander fabelhaft. Ich finde Endivie untereinander fabelhaft. Das ist ein Gericht, das ist voll gesund. Es geht mega schnell. Es ist super regional. Es ist sehr günstig in der Anschaffung. Man kann das mit Speck machen, man kann das ohne Speck machen. Ich finde, das funktioniert total gut. Als eine Sättigungsbeilage kann ich mir richtig gut vorstellen, da jetzt eine Roulade draufzulegen
ohne den Speck. Ich dachte sofort an eine Roulade, oder weil diese Roulade ja auch die Essiggurke hat.
Die hat die Essiggurke und vor allen Dingen, sie hat die wunderbare braune Soße, die man dann natürlich in das Untereinander einarbeiten würde. Ich kann mir da einen gebratenen Fisch, ein Stückchen Scholle, eine Forelle, irgendwie sowas, kann ich mir super darauf vorstellen.
Ich kann mir da aber ehrlich gesagt, Jule, auch die No-Nuggets drauf vorstellen. vegetarische Dino Nuggets.
Ja, sag ich ja zu.
Also, wenn man wirklich mal so volle Kanne denkt, ich brauche heute richtig Komfort und es darf auch ein bisschen.
Ich mach mal Dino Nuggets.
Mhm. Aber Bratwurst, hast du gerade gesagt, finde ich auch super. Oder
so eine grobe Bratwurst fände ich richtig gut dazu. Ich nehme aber auch die Dino Nuggets.
Karotten untereinander ist richtig geil mit einer Bauernwurst. Also Bauernwurst ist, da haben wir vielleicht in der Bratwurst-Folge drüber gesprochen.
Ja, sehr sicher.
Eine, oder auf jeden Fall haben wir in der Grünkohl-Folge drüber gesprochen.
Ah.
Diese geräucherte Ist das eine Bratwurst? Ist es nicht, ist es irgendwie eine Kochwurst. Es ist eine grobe, irgendwie ist es eine grobe Wurst.
Es ist eine grobe Wurst. Die ein bisschen die Rauch mitbringt.
Die ist auf jeden Fall gebückelt, deswegen wollen wir nicht, dass die gebraten wird.
Genau.
Und bei uns heißt die einfach Bauernwurst.
Vielleicht so Krakauer-esk.
Burewurst.
Eine Burewurst.
Gibt es halt auch in den Niederlanden.
Könnte ich mir da jetzt mega gut auch drauf vorstellen, auf jeden Fall. Aber ich nehme auch einfach dieses Spiegelei und esse den Teller einfach auf.
Jule, bevor hier irgendwas anderes passiert, ne, müssen wir einmal uns gegenseitig zum Geburtstag gratulieren.
Stimmt.
Wir haben das. Also die letzte Folge, da hätten wir aus Versehen vorgefeiert. Mhm. Bringt ja sehr großes Unglück in Deutschland. Wir sind hier immer noch in Deutschland. Ab jetzt ist ein Jahr Umami Town. Es ist einfach doch nur schön, oder?
Es ist so, so wunderschön. Und wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Mhm. Oh mein Gott. Richtig, richtig toll. Ich kann es noch gar nicht fassen. Was haben wir jetzt? Knapp über 40 Folgen in einem Jahr.
Wir sind jetzt bei Folge 42. Wir haben auch, also wir machen ja immer mal wieder so ein bisschen 6 Wochen zwischendurch Pause. Aber
hier Anke, herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Zum Einjährigen.
Dass wir das so schön zusammen machen. Und wirklich ab jetzt, wenn ihr nicht wisst, was hat denn gerade Saison, guckt einfach, was in der Umami-Folge von vor einem Jahr rausgekommen ist. Vielleicht hat ja gerade der Dosenfisch Saison.
Zum Beispiel.
Oder das Fettgebäck.
Ein Weihnachtsbeilagentipp, dann guckt euch oder hört euch besser das große Knödel-Kloß-Feature an.
Ich wäre auf jeden Fall auch noch mindestens 1 bis 10 weitere Jahre dabei.
Ja, definitiv. Und die kriegen wir auch locker voll. Die kriegen wir ganz locker voll. Da sehe ich gar kein Problem.
Ich sag mal so, Partyfood eher wieder nächste Folge Thema. Du hast den Zuckerhut auf dem Schirm im Zuge vom Bittersalat.
Genau, wir zelebrieren unseren Geburtstag mit Bittersalat, aber warum denn eigentlich nicht? Mein Gott, Umami Town.
Hör mal,
das ist immer eine Wundertüte.
Mit dem Alter merkt man ja auch die gesundheitlichen Vorzüge und dann muss man vielleicht auch mal vorm Saufen einen kleinen Chicorée sich reinfahren.
Und wir können immer noch uns nach der Sendung uns einen kleinen Artischockenbitter genehmigen.
Genau.
auf unseren Geburtstag.
Negroni Spagliato, Aperol.
Wie wir das gerne
alles
hätten.
Dabei.
In der Tat, du hast vollkommen recht. In meinem Skript steht Zuckerhut. Kennt das eigentlich irgendjemand?
Ich kenne das nicht. Ich kenne den Zuckerhut als, das steht bei der Feuerzangenbowle, als Zuckerhut und wird in Stroh rumgetaucht und abgebrannt.
Der Zuckerhut sieht ein bisschen aus, sieht endivienartig aus, aber auch nicht so wirklich. Zuckerhut ist ein ganz krasser Bittersalat und Menschen aus dem Bergischen, und wenn wir in Nordrhein-Westfalen über das Bergische reden, dann meinen wir das Bergische Land, ja, so rund um Bergisch Gladbach, so da die Ecke. Menschen aus dem Bergischen haben mir immer wieder zugetragen, kennst du eigentlich Zuckerhut? Hab ich noch nie gehört, also jetzt mittlerweile schon häufiger gehört. Ich habe das noch nie gegessen. Es muss wesentlich bitterer sein als eine Endivie, wird aber quasi auch genauso verarbeitet, eben ein bisschen kleiner geschnitten, je nachdem gewässert und dann sehr gerne mit ein bisschen Apfel, mit ein bisschen Rahm zu so Salaten zubereitet. Mm. Das ist wohl auch die Baustelle. Und ich habe ins Bergische natürlich den besten Kontakt, den man haben kann. Grüße gehen wie immer an Renate, natürlich. Ich könnte mir vorstellen.
Renate soll mal einen Zuckerhut ranschaffen.
Ich denke, die Renate hat einen Zuckerhut sogar im Garten, würde ich quasi erwarten. Und ich denke, es könnte sein, sollte Renate das hören. Liebe Grüße.
Du legst dich quasi auf die Zuckerhut, ja?
Nicht schlecht. Sollte Renate das hören?
Der war ein bisschen gebaut, aber kam einigermaßen spontan.
Ich fand ihn sehr stabil. Ich fand ihn richtig stabil. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bei meinem nächsten Besuch irgendwo ein paar kleine bittere Blattsalat-Fätzchen reingearbeitet werden. Ich habe ihn noch nie in einem Supermarkt gesehen und ich habe ihn auch noch nie an einem Marktstand gesehen.
Wahrscheinlich jetzt, wenn du anfängst, darauf zu achten, wahrscheinlich bist du sonst immer dran vorbeigelaufen. Jule, wir können nicht über Bittersalate sprechen, wenn wir nicht eine kleine, ist es eine 80er-Jahre-Party? Ist es eine 90er-Jahre-Party? Wenn wir nicht über Chicorée sprechen, der irgendwie immer da ist im Supermarkt. Mhm. Aber
wer kauft den, frage ich mich. Ist das ein Ding?
Weißt du, was richtig wild ist? Ich habe mal geguckt, wieso die Absätze von Chicorée sind.
Natürlich hast du das geguckt.
Weil ich mir auch dachte, lieb wer wieder. Kauft den? Wer isst denn sowas?
Ja, genau. Wer isst Chicorée?
Pass auf. Europäische Schätzungen gehen von einem Jahresverbrauch von etwa 8 Kilogramm pro Person in Belgien aus. Belgierinnen und Belgier essen Chicorée. 4 Kilogramm ungefähr sind es in Frankreich und den Niederlanden. Und jetzt fangen wir langsam an zu lachen. Im europäischen Mittel sind es ungefähr 300 Gramm. Und bei den 300 Gramm, da denke ich mir, mach mal 150 draus und dann bist du bei meinem Chicorée-Verbrauch pro Jahr ungefähr.
Ich glaube, dass ich in Deutschland diese 300 Gramm Chicorée, ich denke, dass sie sich hauptsächlich aus dem Konsum meiner Mutter zusammensetzen.
Und Deko, die in die so Salaten. Deko
im Restaurant. Ja. Dass irgendjemand, dem fällt wirklich gar nichts anderes mehr ein und er denkt sich, was hat mit diesem Gericht gar nichts zu tun? Lass mich mal kurz nachdenken. Ich habe hier eine Spaghetti Bollo mit ordentlich Parmesan in einem tiefen Teller. Man könnte das einfach so rausgeben. Okay, weißt du was? Ich matsch auf die eine Seite so ein bisschen Balsamico-Creme, auf die andere für einen kleinen Farbklecks mache ich mal so ein Chicorée-Blatt. Für nix und wieder.
Diese zwei Chicorée-Öhrchen oder natürlich auch fein einen kleinen Krabben-Cocktail ins Chicorée-Schiffchen reinsetzen.
Da würde ich es mir schon fast gefallen lassen, wenn das quasi so die Esshilfe ist. Mhm. Aber ich bin ja einfach Anti, ich möchte nicht zynisch sein. Jeder soll seine Teller so schmücken, wie er nur möchte. Habt viel Spaß damit. Ich mag es nur nicht, wenn eine sogenannte Garnitur ist es ja in dem Falle wirklich zum Garnieren, wenn die völlig sinnentleert ist. Im Sinne von, man kann sie nicht mitessen.
Das ist wie so ein roher Rosmarinzweig, wo ich auch so denke, Schwester, lass das. Küchenschlacht.
Soll ich reinbeißen oder was?
Bin Küchenschlacht-Heavy-Userin. Da werden mir viel zu häufig Blüten irgendwo draufgelegt.
Wenn man
und
die
da
mitessen
werden
kann,
mir viel zu häufig Rosmarin und Thymian-Sträuße draufgelegt, die noch nicht mal mit einer Pfanne über drei Ecken verwandt sind.
Ja, oder was weiß ich, neben eine Pizza Margarita oder ein Thunfischsalat liegt auf einmal so eine Kiwischeibe mit einer Physalis drauf. Why? Hört doch bitte auf. Man kann natürlich, ihr möchtet euer Gericht irgendwie, dass es ein bisschen hübscher aussieht. Da kann man sich wunderbare Dinge einfallen lassen, die aber doch vielleicht irgendwas mit dem Gericht zu tun haben. Und ja, legt doch vielleicht einfach nicht irgendwie ein so ein Chicorée-Öhrchen an eure Bolognese. Nee. Im Krabbencocktail könnte ich mir ein bisschen vorstellen, vielleicht macht doch einfach mal ein bisschen Essig, Öl, Salz, Pfeffer
Chicorée-Sellerie-Garnitur.
Und löffel dann damit dein Krabbencocktail. Dann wäre ich wieder da. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich dieser 300 Gramm Chicorée-Verbrauch der Deutschen über unsägliche Tellergarnituren und den Verbrauch meiner Mutter zusammenrechnet. Ich denke, das wird sein. Ja, weil ich habe damit nichts zu tun. Ich habe mit diesem Chicorée-Verbrauch nichts zu tun.
Ich würde sogar so weit gehen. Früher ist mir das einmal im Jahr passiert, dass ich dachte, jetzt ein Chicorée.
Ach was.
Und den ich dann so gebraten und ankaramellisiert habe.
Interesting.
Aber jetzt auch wirklich lange nicht mehr. Ich finde es so wild, also Chicorée wurde, also das kommt ja alles von dieser gemeinen Wegwarte und dieser, von der Zikorie.
Ich will immer noch ein T-Shirt, auf dem steht, die gemeine Wegwarte.
Und dieser Chicorée, oder der Chicorée ist in Belgien quasi, ich kann gleich noch was zu den Anbaubedingungen sagen, Chicorée ist eigentlich eine Knospe.
Du wolltest gerade noch was über Belgien sagen. Aber
ja, genau, ich wollte was über Belgien sagen, nämlich, dass der quasi in Belgien entdeckt worden ist.
Ah.
Und deswegen essen die halt in Belgien einfach, also das scheint in Belgien eine ganz andere Wichtigkeit zu haben als bei uns, weißt du?
Findest du in ganz vielen Menükarten so auf der bei der Beilagenauflistung, da ist ganz, ganz häufig so ein kleines Chicorée-Gratin dabei. Und das ist in der Regel sehr Schinken- und Bechamel-lastig. Deswegen, es verdient wirklich nicht den Titel Gemüsebeilage, sondern das ist halt eher ein Teil Schinken, ein Teil Bechamel und ein Teil Chicorée und noch ein bisschen Käse obendrauf.
Ich meine, wenn Kartoffelgratin eine Beilage sein kann, warum nicht auch Chicorée-Gratin, ne? Oder gratinierter Chicorée?
Ja.
Ist natürlich sehr voll und sehr viel und
auf der
sehr
anderen
doll.
Seite, sie versuchen, also warum denn nicht? Man versucht irgendwie den Bitterstoffen eben genau Fett und Umami und eine Salzigkeit entgegenzubringen. Okay. Ich kenne das, meine Mutter liebt das. Die wickelt Chicorée in gekochten Schinken, schüttet da Bechamel drauf, Käse oben drüber und haut das in den Backofen.
Absolutely wild.
Das ist sowas, das ist, glaube ich, so ein bisschen echt so ihr Comfort-Food, weil sie halt einfach zwei undankbare Töchter hat, die jedes Mal die Nase gerümpft haben, wenn man zur Tür reinkam und du wusstest genau,
heute ist
Chicorée-Tag. Oh Gott, mein Leben ist zu Ende. Und ich glaube, das ist so massiv ihr Comfort-Food. Ich habe mir da, glaube ich, noch nie so viel draus gemacht, was aber nicht nur am Chicorée liegt, sondern vor allen Dingen an dieser Bechamel. Das ist irgendwie, das ist mir zu klebrig, haben wir schon mal drüber geredet.
Ja, aber auch so dieses Anbraten und dann mit Orangensaft ablöschen, wo halt auch wirklich so, Chicorée hat ja dann auch relativ viel Wasser, was ja irgendwie auch cool ist. Aber dann halt auch alles schnell zu so einer Labbrigkeit werden lässt. Ich finde, das, der hat so ein bisschen das Pak Choi-Schicksal auch. Pak Choi auch nur, wie hast du gesagt? Pfanne sehen und gehen.
Küss die Pfanne, tschüss die Pfanne.
Ich sage einfach Pfanne sehen und gehen. Oh. Das gefällt mir ein bisschen besser.
Ja.
Und oft liegt der Chicorée dann auch so völlig ohne Spannkraft in so einem Sud irgendwie rum und
ich muss sagen, der lässt das Wasser halt auch echt super schnell, wenn du den anschneidest und dann halt in so einen Salat verwandelst und dann ist da irgendwo eine Prise Salz dabei. Dann
das ist ja nicht wie ein Kohl, den kannst du kneten und dann da noch stand. Der
genau,
verabschiedet sich.
Oder wie eine Gurke,
sich.
Die dann halt irgendwie, keine Ahnung, dann hast du zumindest irgendwie so 15, 20 Minuten Spielraum, sondern den Chicorée musst du halt wirklich, den schneidest du auf, ziehst ein Dressing drunter und dann wird das Ding serviert und gegessen.
Messer
und
sehen und gehen.
Genau, und dann steht der da nicht noch, weil der ansonsten halt megamäßig Wasser zieht. Aber tatsächlich habe ich ihn auch entweder in dieser Schinken-Bechamel-Situation als Garnitur oder ich muss sofort wieder an so Tetra-Orangensaft denken und finde es nicht geil, sondern halt irgendwie weird, labbrig, zu bitter, die Orange ist künstlich. Also das ist so, das sind meine Erinnerungen an Chicorée. Und ich möchte da gemeinsam mit dir und mit unserer Community im Rahmen unserer Hausaufgabe, über die wir später noch sprechen werden, möchte ich da gegenarbeiten.
Wir können auch die Hausaufgabe vorziehen, gerne, Jule. Jetzt sind wir doch schon dabei, den Ruf des Chicorée zu retten.
Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, meine liebe Anke, dass wir da auch wirklich ins gleiche Horn, Chicorée-Horn tuten. Wir sind beide so ein bisschen, wir brauchen eine Überzeugung.
Wir brauchen eine Hand,
ja,
die uns mit über die Chicorée-Brücke nimmt.
Ja. Genau, und diese Hand schlägt den Tetra-Orangensaft weg. Diese Hand patscht so kurz mal auf den gekochten Schinken und die Bechamel drauf und sagt, nee, wir machen was anderes. Wir machen es aber den Belgiern gleich. Die 8 Kilo Chicorée pro Person, das ist schon 8 Kilo Chicorée. Das komme ich gar nicht drüber klar.
Wie aber hör mal, die haben die Pommes. Die haben belgisches Bier. Die brauchen, ich meine, Gott, wir haben in Deutschland auch genug. Wir haben deutsches Bier, wir haben Knödel, Klöße, alles.
Da braucht man ein Chicorée mal, um klarzukommen. Ja. Man braucht einen Bitterstoff. Jedenfalls, ich habe mich von den Belgiern inspirieren lassen und habe mir folgende Hausaufgabe überlegt. Die probieren wir jetzt einfach alle mal gemeinschaftlich aus. Und dann treffen wir uns in der Mitte und dann machen wir mal einen kleinen Circle Back. Wie wir uns damit gefühlt haben
im Angesicht des Chicorées.
Es ist ein Chicorée-Gratin. Es ist ein Gratin, was hauptsächlich über Käse, ein bisschen Semmelbrösel und entweder Weißwein oder Gemüsebrühe funktioniert.
Aber wirklich nur ein Hauch. Da kommen auf 4 bis 6 Chicorée 2 Esslöffel Flüssigkeit.
Ja, weil der Chicorée ja selber alles rauslässt.
Und da haben wir dann schon wieder einen ganz anderen Schnack, was die Flüssigkeit angeht. Dann gart man den ja quasi auch in sich selber.
Und vor allen Dingen, man hat halt nicht einfach nur irgendwie so leicht bitteres Salatwasser, sondern wir würzen das Ganze. Wir arbeiten mit ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Zitrone. Da darf auch mal Zweig Thymian vorbeigucken, ordentlich Salz, Pfeffer. Und da gart halt unser Chicorée drin. Er kriegt von oben richtig schön Oberhitze. Und dann ertrinkt der halt auch nicht in so einem Bechamel-Kleister, sondern wir haben so ein bisschen Semmelbrösel für so einen leichten Crunch. Und dann gehen wir käsetechnisch, geben wir ein bisschen Gas. Also wenn ihr Bock auf Parmesan habt, nimmt das, kann man mit super gratinieren, finde ich. Ich würde nicht sowas wie Mozzarella nehmen.
Nee, auf keinen Fall. Weil Mozzarella wässert dann auch wieder nach.
Oh, die Konsistenz wird nicht schön.
Ich sehe jetzt auch nicht unbedingt einen Feta.
Nee, würde ich auch nicht. Ich gehe eher in so eine Cheddar oder super geiler Käse für so Schmelzgeschichten ist einfach Reblochon aus Frankreich. Der ist schön würzig, aber der ist nicht so, der haut einen nicht so vom Hocker wie ein Münster. Hat aber auf jeden Fall viel mehr Wumms.
Und da kommen ja auch noch Semmelbrösel rein.
Genau, für einen Crunchy.
Das heißt, man macht im Prinzip, macht man den Käse und den, vermischt man das?
Nö, kannst du abwechselnd einfach so den Käse so ein bisschen oben drüber und dann die Semmelbrösel oben drüber. Und dann wird das so eine kleine Knusperkruste.
Da sehe ich mich schon eher.
Oder, und das so als Gemüsebeilage? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde sagen, wir nehmen das einfach mal gemeinschaftlich in Angriff und distanzieren uns.
Arbeiten wir mal an den 300 Gramm. Müssen ja nicht sofort 8 Kilo werden, aber vielleicht, dass man mal so gemeinschaftlich auf die 300 Gramm kommt.
Meine ich auch. Und vor allen Dingen, wir gehen mal weg vom Tetra-Orangensaft. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Das ist ein Anliegen von mir. Weg vom Tetra-Orangensaft hin zum Semmelbröseln.
Ich muss ja sagen, ich habe mich nicht so richtig gefragt. Also Chicorée im Supermarkt ist immer unter einer Abdeckung. Mhm. Oft auch unter einer Abdeckung, wo Chicorée drauf ist, damit man sieht, hier ist Chicorée drunter. Mhm. Das heißt, ich wusste gut, der Chicorée, der hat nicht so gerne Licht. Mhm. Da hat mein drüber nachdenken aufgehört, bis ich für diese Folge mich mal gefragt habe, was soll denn das eigentlich mit diesem Chicorée?
Und Anke ist kopfüber ins Rabbit Hole und es ist fabelhaft.
Ich war mal kurz in der Landwirtschaft unterwegs und habe mir Chicorée-Anbau angeguckt. Und das finde ich wild, weil das ist im Prinzip in 3 bis 4 Phasen eigentlich. Also man sät ein Samenkorn ein. April, Mai werden die Samen ausgesät. Aus diesen Pflanzen, beziehungsweise aus diesem Samenkorn entsteht eine Pflanze, Pfeilwurzel. Haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen. Karotte, Pastinake, gemeine Wegwarte. Zikorie. Ne?
Ich hab Augen gerade wirklich so groß Chicorée, wie Untertassen.
So, dann hast du diese Pflanze, die sieht oben aus wie Löwenzahn. Ich glaube theoretisch, man kann auch die Blätter davon essen. Und dann hast du eben die Wurzel. Die Wurzel, wenn die groß genug ist, ziehst du raus. So, das ist quasi Step 1 und 2. Und dann, diese Wurzeln werden gelagert in Kühlhäusern im Dunkeln. Und das kann man über mehrere Monate machen, deswegen gibt es auch das ganze Jahr über Chicorée. Und dann kommen diese Dinger in die, so nennt man das, Treiberei. Sodass quasi, also diese Wurzeln werden in bestimmten Kisten gestapelt, wo die quasi wie, als würden die in der Erde sein, drinstehen, damit die Wurzel ist so nach unten. Die wachsen aber nicht in Erde, sondern in so nährstoffhaltigem Wasser.
Ja.
Komplett im Dunkeln. Und dann kommt quasi oben aus dieser Wurzel eine kleine Knospe raus. Und das ist dieser Chicorée, den man erntet. So. Und das muss halt alles bei totaler Dunkelheit passieren, weil sich sonst eben Bitterstoffe und Chlorophyll bilden. Und das, ich finde das halt so komplett wild, dass irgendwer mal auf die Idee gekommen ist, da ist ja diese Wurzel, was passiert denn eigentlich, wenn ich die abschneide und die nochmal wachsen lasse? Weil im Prinzip ist das ja das, was passiert. So, die muss.
Und vor allen Dingen, was passiert, wenn ich das einfach im Dunkeln mache?
Ja.
Weil man denkt doch jedes Mal, Pflanzen, können wir es vielleicht mal irgendwie Sonnenlicht, also so.
Eben, genau, dieses Chlorophyll und diese grünen Pflanzenfarbstoffe wollen wir ja.
Und die sagen einfach, nö, weißt du was, wir nehmen einen Keller. Haben sie ein Fenster? Haben sie einen Vorhang? Können wir es einfach dicht machen?
Ich finde das halt, also bei vielen Sachen, ich mache mir keine Gedanken darüber. Ich dachte mir halt so, ja, okay, Chicorée wird halt in Treibhäusern wachsen, deswegen gibt es das ganze Jahr über. Aber nicht, dass der in hermetisch abgedunkelten Kammern liegt, wo irgendwie so 12 bis 18 Grad warmes Wasser dem um die Füße gespült wird, damit diese Knospe ebenso wächst, wie die Knospe wächst. Das finde ich irgendwie crazy.
Ich stelle mir gerade aber auch so ein kleines bisschen so ein sehr schummriges Saunaresort vor.
Ja, ein bisschen kühler. Also tatsächlich, was du nie haben willst, außer wenn du Pilze und Chicorée züchtest, feuchter Keller.
Mhm. Ja.
Da kannst du vielleicht nochmal einen Wein drin lagern. Da kannst du sehr gut Chicorée drin züchten oder eben Pilze. Das lieben die auch. Eigentlich, wenn du Pilze züchtest, Pilze brauchen zum Wachsen eigentlich auch kein Licht. Nee. Oder kaum Licht. Also es ist auf jeden Fall nicht hell in so bei meinem Onkel bei den Pilzen.
Und ich wusste das mit dem Licht nur so ein ganz kleines bisschen, weil eben sowohl der Chicorée als auch zum Beispiel unser Freund der Frisee-Salat, ist ja auch ein Bittersalat, du weißt schon, der mit den ganzen kleinen Ärmchen, der ja auch irgendwie hübsch aussieht, aber ich finde den auch mal ein bisschen überbewertet, ehrlich gesagt.
Ja, der ist so ein bisschen Style over Substance.
Ja, er wird immer reingemacht, eigentlich nicht für den Geschmack, sondern einfach nur, damit er so eine süße kleine Antenne drin rumschwirrt, weißt du? Und da hieß es auch schon immer, dass außen die Grünen, also die Chlorophyll gebildet haben, ergo die irgendwie an Licht gekommen sind, die grünen Ärmchen, die sind auf jeden Fall bitterer als das, was wir eher nicht haben möchten. Und das ist der Kern in der Mitte, der nicht grün, sondern gelb ist. Mhm. Und das ist ja letztendlich beim Chicorée nicht anders. Also wenn euch da irgendwann mal ein grünes Blatt begegnet, vielleicht mal probieren. Wird wahrscheinlich ein Ticken bitterer sein.
Als ja, ist vielleicht ein bisschen geschmackvoller. Wir haben ja eben über den Radicchio Trevisano auch gesprochen, der mit den Ärmchen, da sieht man tatsächlich unten immer noch einen Wurzelstrumpf so ein bisschen, weil der würde sonst auseinanderfallen. Der ist meistens so ein bisschen keilförmig unten abgeschnitten und da sieht man dann tatsächlich, ne? Und ich finde das halt total wild, weil diese Wurzel ist halt wirklich, wirklich bitter und diese Wurzel wird eigentlich heutzutage kommt die in Biogasanlagen in der Chicorée-Produktion. Du könntest aber tatsächlich theoretisch Kaffeeersatz draus machen. Karo-Kaffee, Muckefuck.
Ja.
Genau. Wird aus der Zikorienwurzel gemacht.
Wild, einfach wild.
Weil, also klar, Kaffee ist bitter. Die Zikorie haben wir ja gerade auch schon festgestellt, ist auch bitter. Die Wegwarte, die gemeine Wegwarte. Und wird so in Deutschland, das war halt so Ende des 18. Jahrhunderts angefangen, wo es so die ersten Fabriken in Deutschland gegeben hat. Und hatte tatsächlich auch schon relativ früh, hat man eben gemerkt, guck mal, Bitterstoffe sind doch gesund. Mhm. Und war mal kurz auch in, weil das eben als gesünder als Kaffee galt. Aber eigentlich war es eben vor allen Dingen
ein Ersatzprodukt, eine Mangelware.
Ja, es war vor allen Dingen eben eine Preisfrage, ob du dir Kaffee leisten konntest oder nicht.
Ja.
Oder eben früher war das noch nicht so selbstverständlich, dass überall Kaffee rumstand, vor allen Dingen im Krieg, vor allen Dingen nach dem Krieg. Und da hat der Ersatzkaffee nochmal ein Revival bekommen. Ist jetzt nicht so was, was ich konsumiere. Ich habe manchmal zwischendurch so Phasen gehabt, wo ich dachte, ich probiere das mal. Ich finde es jetzt auch nicht komplett auf. Das wird halt meistens einfach als löslicher Kaffee mittlerweile angeboten. Bei uns stand das früher manchmal rum als Kinderkaffee. Es gab Kindercola. Koffeinfreie und Kinderkaffee halt dieser muss jetzt, also dieser Ersatzkaffee muss auch nicht immer aus Zikorée sein. Es gibt das auch, gibt auch Getreidekaffee, es gibt auch Eichelkaffee, aber eben, ja.
Bei meinen Eltern stand auch Ewigkeiten diese Zikorien-Kaffeedose im Schrank. Ihr wisst schon, der Schrank mit, wo nur Kaffee und Tee Präparate drinstehen. Und ich fand diese, das war so eine Blechdose und ich fand die immer total schön und total spannend. Und habe überhaupt gar nicht den, also habe überhaupt keinen Zusammenhang gerafft. Also was irgendwie der jetzt der Unterschied ist und das ist halt irgendwie so dieses, so ein bisschen meine Eltern als Nachkriegsgeneration, für die war das eindeutig halt so ein Produkt aus der Zeit des Mangels, volles Pfund. Und deswegen gar nicht so, also gar nicht irgendwie so diese positive Neugierde von wegen, oh, jetzt machen wir mal Zikorienkaffee.
Ich habe das
aber
auch
nur. Aber es war ein amerikanisches Produkt Und mein Vater hat das halt eben auf irgendeiner Dienstreise, hat er mal wieder so eine Dose in die Hand gekriegt und hat dann schon aus Neugierde zugegriffen. Und ich weiß genau, dass diese Dose da stand und ich bin da halt auch immer, ab und zu habe ich mal neugierig drauf geguckt und dann haben wir den halt auch mal getrunken. Ich war halt damals Kind, ich fand das scheußlich. Und ich glaube, ich habe seither das nie wieder probiert. Aber du hast das auch tatsächlich in diversen Hipster-Cafés aktuell gesehen?
Nee.
Einfach im Supermarkt.
Das steht halt, ja, also ich meine, diese Dosen stehen im Supermarkt rum.
Weil ist auf jeden Fall auch ein, vielleicht ist Trend zu viel gesagt, es ist mir auf jeden Fall mehrfach auf Insta schon begegnet, dass halt wieder so.
Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, wir haben uns jetzt alle an Matcha gewöhnt, ja. Matcha ist ja auch bitter, vielleicht kommt jetzt Zikorienkaffee oder so. Keine Ahnung, ich meine, ich weiß, dass das manche Leute trinken, eben weil es kein Koffein hat. Und weil es für sie halt dieses Kaffee-Feeling erfüllt, so. Und in dem Zusammenhang kann ich mir das schon vorstellen. Das ist halt wie bei Hering in Tomatensauce auch ein Produkt, wo ich mich frage, wer kauft das? Mhm. Aber es hält sich ja beständig.
Vielleicht müssten wir da mal wieder nach Belgien gucken, ob die dafür verantwortlich sind.
Kilo, ja, wobei, das sind ja Chicorée, das sind ja nicht 8 Kilo Zikorien. Ey, keine Ahnung. Also ich bin mal gespannt, wenn es jetzt wirklich noch Zikorienkaffee in die Hipster-Cafés schafft, dann fände ich es irgendwie ein bisschen funny. Wenn die Third-Wave-Coffee-Buden nicht nur Direct-Trade-Coffee und Iced Matcha Latte.
Ich hätte gern Zikorien Flat White. I would love that.
Ja.
Mhm. Oh ja,
einmal Zikorien Flat White mit Mandelmilch, damit alles, was positiv ist, an dem CO2-Fußabdruck sich wieder egalisiert. Ich fand, es ist eine sehr gesunde Folge.
Mhm.
Fühle mich
stark gesättigt.
Stark gesättigt. Verdauung läuft 10 super
von 10.
Gut.
Doch, toll.
Deswegen, bevor ich sage, was nächste Woche passiert, oder nächste Episode, schreibt uns gerne. Wenn ihr irgendwo Zuckerhut gesehen habt, schreibt Jule, wo sie Zuckerhut herbekommt, mail@umamitown.de. Schreibt gerne Kommentare. Auf Spotify kann man tatsächlich auch kommentieren. Bewertet uns, erzählt Leuten, dass es uns gibt. Und nächste Woche, da kleiden wir uns das Gefäß richtig mit Fett voll.
Es wird richtig geil, wir freuen uns auf diese
nächste
Folge.
Nächste Woche wird geschnuckert und geknuspert. Es ist die Folge aller Folgen.
Es ist die super crunchy Folge.
Es wird Chips geben nächste Woche.
Es wird die ultimative große Chips-Folge.
Es wird ASMR galore.
Wir verkosten tütenweise Kartoffelblättchen. Das wird richtig, richtig gut.
Vor lauter Chips haben wir beide gerade mal.
Wir haben die Songs vergessen.
Okay. Kurz und schmerzlos. Umami Town Playlist. Kate Nash mit Foundations, weil da gibt es diesen Satz, you must have eaten oder you must eat so many lemons because you're so bitter.
Ich lieb's.
I'd rather be with your friends now, they're much fitter. Und Foundations, weil Umami, bitter ist ja auch eine Grundgeschmacksrichtung. Und dann habe ich noch Ali Neumann mit Bitter süßes Leben.
Ich habe Bitter von Chappell Roan, weil wir müssen einfach Chappell Roan drauf machen. Und ebenfalls Bitter von Palace.
So.
Jetzt aber.
Und jetzt reißen wir die Chipstüten auf. Das ist alles Recherche.
Mhm.
Wir müssen ja hier auch
investigativ, so wie wir nun mal sind.
Und nächste Woche knuspern wir los. Tschüss, Jule.
Tschö, Anke.